Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute mit einer kleinen Besonderheit, denn wir nehmen live auf von den Benedikt-Beurer Zukunftsgesprächen der Aachener Grundvermögen. Ich sitze hier gerade mit Martin Hölscher, er ist Leiter des Ankaufs für Gesundheitsimmobilien dort, und Manuel Niederhofer, der ist CDO, also Chief Digital Officer bei der Aachener Grundvermögen, und Managing Director bei der ACX. Und was die ist, das erfahren wir gleich. Zusammen an einem Tisch, und wir sprechen heute über Immobilien, über Trends in der Pflegebranche und darum, wie Digitalisierung das Ganze unterstützt. Aber bevor wir damit anfangen, erstmal schön, dass ihr beiden hier seid, und ja, stellt euch doch mal kurz vor. Willst du kurz anfangen?
Hallo Christoph, ja, cool, dass das geklappt hat hier in Benedikt-Beuern. Freuen uns, dich hier zu Gast zu haben. Mein Name ist Martin Hölscher. Ich bin jetzt seit 7 Jahren bei der Aachener Grundvermögen. Viele in der Szene kennen mich von meiner vorherigen Tätigkeit. Da war ich Analyst bei der Bank für Sozialwirtschaft 10 Jahre lang. Aber ich habe eine richtige Pflegekarriere hinter mir. Ich habe ursprünglich mal im Krankenhaus Zivildienst gemacht, Krankenpflegehelfer gelernt, habe später eine große Krankenpflegeausbildung gemacht und habe 10 Jahre ambulante Pflege auf dem Buckel. Danach war ich nochmal 5 Jahre beim MDK. In der Zeit habe ich dann Medizinökonomie studiert, bin Diplom-Medizinökonom. Und als das Studium dann vorbei war, habe ich mich bei der Bank für Sozialwirtschaft beworben. Und die fanden das auch cool, mal jemanden zu haben, der es halt nicht nur von den Zahlen kennt, sondern der die Szene wirklich auch aus eigener Erfahrung kennt. Und habe mir da bundesweit dann, glaube ich, schon auch irgendwie einen Beruf oder einen Namen gemacht, einen Ruf erarbeitet. Ein wesentlicher Markstein in der Zeit war, dass ich zusammen mit Bertolt Becher 2011 Wohnen und die Pflege von Senioren rausgebracht habe. Ein Buch, das letztlich so ein bisschen vorwegnimmt, was jetzt in den letzten 15 Jahren passiert ist, nämlich die neuen Konzepte, die viel stärker auf dem Wohnen der Senioren basieren und Pflege add-on plus auch die Quartiersentwicklung schon vorweggenommen hat. Wir haben in der Zeit auch die Aachener Grundvermögen beim Aufbau ihres ersten Pflegeheimfonds beraten. Und dann war es mehr oder weniger fast eine logische Folge, dass mich Herr Heinze irgendwann gefragt hat, ob ich meinen Schreibtisch nicht 2 Straßen weiter bei der Aachener Grundvermögen aufbauen möchte, als die nämlich in der Planung waren, ihren zweiten Sozialimmobilienfonds Wohnen Plus aufzumachen.
Ist ja auch mal ganz sympathisch, wenn man dann keine reinen Finanzer nur auf der Transaktionsseite hat, sondern auch Leute eben mit dem fachlichen Background. Manuel, wie sieht es bei dir aus?
Genau das fand ich so faszinierend an der Aachener. Und wir sind ja angetreten in unserem Digitalisierungsbereich und eben auch mit der ACX, dass wir als strategischer Investor die Kernassetklassen der Aachener Grundvermögen bestmöglich unterstützen und bestmöglich heben. Das heißt, wir sind das Auge am Markt, wir sind das Auge am Venture Capital Markt und gucken uns an, welche Technologien da draußen passieren, welche Venture Capital Investments es gibt. Ja. Wir haben gerade über Mayo eben auch gerade gesprochen, und das ist einfach super spannend, ja, weil wir hier eine Bewegung haben, die der Pflegemarkt so noch nicht gesehen hat. Ja. Und wir eben damit versuchen, die absolut geile Scheiße, die hier der Martin gerade macht, ja, am Ende so zu pushen, ja, dass wir eben gemeinsam hier eine saugeile, zukunftsfähiges Portfolio haben.
Zur ACX selbst. Ihr seid eine Tochterfirma der Aachener Grundvermögen, ist das richtig?
Ja, genau. Und wir haben keinen Fonds. Mhm. Ja, das heißt, wir sind kein klassischer Venture Capital Fonds, wir sind ein reiner strategischer Investor und investieren auch Eigenkapital der Aachener Grundvermögen. Mhm.
Darf ich da vorab fragen, wie viel ihr da schon investiert habt? Also habt ihr so ein Startup-Portfolio, wo du schon was zu sagen kannst, oder seid ihr gerade noch mittendrin, das aufzubauen?
Wir haben angefangen, die Hauptasset-Klasse der Aachener war oder ist der Retail-Bereich, und hier haben wir ein Retail-Tech-Portfolio aufgebaut mit dem Ziel, dass wir dem stationären Handel genau die gleichen KPIs zur Verfügung stellen, wie es der E-Commerce immer schon hatte. Ja? Weil Hauptthema E-Commerce und stationärer Handel, meistens auch verfeindet, ja, 2 unterschiedliche P&Ls, und diese Omnichannel-Sache, ja, es ist ja auch gar nicht Omnichannel, es ist eigentlich ein Duo-Channel. Mhm. Da haben wir gesagt, nee, funktioniert nicht. Ich komme von einem großen TV-Händler aus Ingolstadt, und da haben wir immer das gesehen, wie gesagt, Omnichannel funktioniert nicht. Und da haben wir irgendwie auch bei der ACX angefangen, genau das aufzubauen, ja, und eben auch mit dieser Logik aus einer anderen Branche, aus einem anderen Metier, für Retail etwas Tolles zu machen. Und genau das Gleiche haben wir jetzt für die Care-Tech-Investments vor.
Manuel hat das, wir kommen vom Retail, ja. Als ich angefangen habe bei der Aachener 2016, war 2% unseres investierten Kapitals in Sozialimmobilien investiert. Ende diesen Jahres, wir haben noch zwei größere Übernahmen in diesem Jahr, also Projektentwicklungen, die jetzt fertig geworden sind und die wir dann in unserem Bestand übernehmen, liegen wir beim investierten Vermögen bei circa 8%. Also rasanter Wachstum in dem Bereich und auch in den Größenordnungen, die wir uns getraut haben. Wir kaufen eigentlich nie Portfolios, wie andere Fonds das schon machen, weil Portfolios immer die Eigenschaft haben, du hast auch immer ein, zwei Kröten dabei. Und wir haben ein sehr großes Qualitätsbewusstsein. Wir wollen bei den Betreibern wirklich nur die Besten haben. Wichtigste ist, dass wir uns sicher sind, der Mensch steht bei denen im Mittelpunkt. Keine Investitionsstrategie, kein aus Geld mehr Geld machen, wie wir das bei vielen Private Equity getriebenen Betreibergesellschaften sehen, zum Teil auch bei den Franzosen. Von daher sind wir da sehr skeptisch, schauen uns unsere Betreiber an. Ja, und im Sozialimmobilienbereich, da bis ich kam, hat man so Deals gemacht zwischen 8 und 12, 14 Millionen. Und auf einmal kamen wir dann mit Projekten an, irgendwie, ich weiß, das erste Mal ein Hamburger Projekt, wo wir dann bei Herrn Heinz ins Büro marschiert sind und gesagt haben, wir haben hier ein geiles Quartiersprojekt in Hamburg mit dem coolsten Betreiber, den es in Hamburg gibt, 50 Millionen. Also gefühlt hat er uns aus dem Büro rausgetreten. Zwei Jahre später, beste Investition ever. Wir freuen uns heute noch darüber. Und wir sind dann ja in den letzten Jahren dazu übergegangen, auch im Residenzbereich zu investieren, mit einem evangelisch ausgerichteten Betreiber, der Agaplesion, der Tochter der SWS, Tochter von der Agaplesion, und haben halt auch dann wirklich in einem Fall sogar die 100 Millionen Euro Grenze bei einer Investition gesprengt. Das war vorher nicht denkbar, zeigt aber auch, dass sowohl die Anleger als dann aber auch das Team bei uns bei der Aachener inzwischen begreift, wie wichtig diese Assetklasse auch für dieses altehrwürdige Aachener Grundvermögenunternehmen noch werden kann.
Ja, das heißt, seitdem du da bist, geht es da ein bisschen rund mit dir und deinem Team, was die Gesundheitsimmobilien angeht. Jetzt hatte ich immer so das Gefühl, also früher, als ich in die Branche reingekommen bin, es geht immer um diese Pflegeheimimmobilien, wirklich klassisch Pflegeheime. Jetzt war ich dieses Jahr in Hamburg bei einem anderen Event, wo du auch warst, und da hatte ich eigentlich das Gefühl, es gibt jetzt eigentlich schon die Abgesänge aufs klassische Pflegeheim, dass Investoren sich damit gar nicht mehr so richtig beschäftigen wollen, sondern eher, wie du sagst, eben in Quartiere, in Service Living, in Residenzprojekte investieren wollen. Bin ich da richtig mit der Annahme, dass das klassische Pflegeheim gar nicht mehr so im Fokus von euch Investoren steht?
Wir haben ja im Moment ca. 900.000 stationäre Pflegeplätze in der Bundesrepublik. Die werden wir auch weiter benötigen. Aber das klassische Pflegeheim wird sich deutlich verändern müssen, weil vorher halt sehr viel passiert, sehr viel aufgebaut wird im betreuten Wohnen, in Wohngemeinschaften, in Tagespflegen. Die Menschen wollen so lange wie möglich, so normal wie möglich wohnen. So steht der stationären Pflege auch ein Umbauprozess bevor. Kaspar Pfister war hier heute auf unserer Veranstaltung.
Der wollte ich auch gerade ansprechen.
Der hat ja 42 Monate Verweildauer durchschnittlich noch. Das ist die absolute Ausnahme. Alle anderen stationären Betreiber berichten davon, dass die Verweildauer in ihren Häusern immer kürzer wird. Das heißt, das Profil der Einrichtungen wird sich deutlich ändern. Dort werden die schwerst pflegebedürftigen dementen Menschen, dort werden die schwerst pflegebedürftigen somatisch kranken Menschen noch für ein Jahr, für anderthalb, für zwei Jahre gepflegt werden. Alle anderen werden über kurz oder lang halt in den vorstationären Einrichtungen da reingehen und dort betreut werden. Warum die Investoren nicht mehr in die stationäre Pflege investieren? Wir investieren durchaus in Ersatzneubauten mit Betreibern, die wir gut finden, von denen wir wissen, die haben eine tolle HR-Abteilung, die machen also eine gute Personalpolitik, ne? Binden die Mitarbeiter, begeistern die Mitarbeiter. In neue Pflegeheimeplätze investieren wir nicht, weil wir nicht dann, ein Jahr nachdem wir die Immobilie übernommen haben, den Betreiber vor uns stehen haben wollen, der sagt, hör mal zu, tut mir leid. ja, ich habe zwar eine riesenlange Warteliste an Menschen, die hier betreut werden wollen, aber leider steht vor unserem Personalbüro keiner mehr und ich kann nur zwei Wohnbereiche von vieren auslassen. Lasst mir doch mal bitte die Hälfte der Miete nach, bis das geklärt ist. Also solange da von der Politik keine überzeugenden Antworten kommen, wird es in den Ausbau des stationären Pflegesektors keinen, zumindest von den privaten Investoren, keine namhaften Investitionen mehr geben.
Es ist rational natürlich nachvollziehbar, weil ihr ja damit auch ein gewisses Risiko euch ins Portfolio holt mit diesen Immobilien, wenn die Personalsituation so unklar ist und damit eben auch die Wirtschaftlichkeit der Einrichtung so unklar ist. Wenn man jetzt mal aufs große Ganze schaut, natürlich umso schlimmer, weil eigentlich brauchen wir diese stationären Pflegekräfte, oder? Pflegeplätze.
Wie gesagt, ich wäre froh, wenn wir die 900.000 Plätze, die wir aktuell haben, halten können, die Plätze entsprechend auf das Profil der Menschen, die das wirklich benötigen, umbauen würden und dafür aber auch Personalkonzepte entwickeln könnten. Es müssen nicht 50% Fachkräfte sein. Das ist vollkommener Bullshit. Das ist nie wissenschaftlich bewiesen worden, dass damit ein Haus besser ist als mit 40%. Es muss halt gescheite Konzepte geben. Andere Länder, Österreich kommt mit 30% aus. Da liest du auch nicht jeden Tag von einem Pflegeskandal, ja. Wobei, ich habe das auch zuletzt auf der Expo Living and Care gesagt, ich erwarte von der Politik gar nichts. Von wem ich was erwarte, sind die führenden Köpfe der Pflegewirtschaft. Bei den Investoren, bei den Banken, bei den Betreibern, bei den Projektentwicklern. Wir wissen doch, wie die Politik mit uns umgeht. Die Branche muss sich halt viel, viel, viel besser organisieren. Wir haben ja gesehen, was relativ kleine Verbände wie der Bauernverband oder wie die Lokführer, was die erreicht haben im letzten Jahr. Einfach, weil die eine klare politische Strategie führen. Der Pflegesektor ist so mächtig, da werden so viele Milliarden Euro jedes Jahr umgesetzt. Aber unsere politische Interessenvertretung ist wirklich 6 Sätzen.
Ja, mich wundert es, dass das, also alle reden ja auch darüber, dass, dass der Pflege eine gewisse Lobby fehlt, dass die Pflege kein gemeinsames Sprachrohr an die Politik hat, um da irgendwelche Forderungen zu stellen. Und also das Bewusstsein dafür ist ja da, aber mich wundert es, dass man sich da nicht aufrafft.
Es gab halt große und gibt nach wie vor große Befindlichkeiten der kirchlichen Betreiberverbände gegenüber den privaten Betreiberverbänden, von denen wieder gegenüber den frei gemeinnützigen. Das ist ein Wahnsinn, den man sich da leistet. Ja, das ist wirklich ein Wahnsinn, den man sich da leistet. Man muss sich zusammensetzen, man muss sich auf 4, 5 zentrale Forderungen, die für alle elementar sind, einigen. Da muss jeder Geld auf den Tisch packen und da muss man eine ganz normale politische Kampagne starten, um diese Dinge durchzusetzen. Und eins davon ist, dass man sich von der Politik nicht mehr auf der Nase rumtanzen lassen will.
Bevor wir gleich dazu kommen, wie Manuel und die ACX euer Kerngeschäft da unterstützt, nochmal die Frage, was sind denn für euch als Investoren gerade die Megatrends in den nächsten Jahren, die ihr da verfolgt? Also ich sag mal, betreutes Wohnen, Service Living, hast du ja schon gesprochen. Stambulant, der Kaspar Pfister war ja heute auch hier, hat das Projekt vorgestellt. Da entstehen ja potenziell auch neue Investitionsmöglichkeiten, oder nicht?
Ja, Kaspar Pfister war ich vor 3 Jahren schon. Mit Kaspar Pfister würden wir gerne mehr als die 2 Häuser machen, die wir haben. Kaspar Pfister ist aber auch ein sehr guter Kaufmann und investiert in der Regel inzwischen selbst in seine Immobilien, was ja auch viele große katholische und diakonische Träger oder auch frei gemeinnützige nach wie vor tun, die machen das da auch das Investitionsgeschäft selbst. Was wir sehen und wo wir wirklich uns sehr interessiert für zeigen, sind Quartierslösungen. Also quasi, du hast dein Seniorenwohnen mit einer Tagespflege, mit einem ambulanten Pflegedienst, mit einer Wohngemeinschaft, mitten in einem Quartier. Du hast nach Möglichkeit noch ein Quartiersrestaurant, Quartierscafé und da drum siedelst du an, whatever, Arztpraxen, Physiotherapie, Wohnen für Familien, gefördertes Wohnen. Und du musst den Bürgermeistern klar machen, hör mal zu, wir wollen nicht das Grundstück am Stadtrand von dir haben, ne, wo du keinen anderen mehr drauf kriegst und das gibst du jetzt der Pflege, sondern wenn ihr eine vernünftige Versorgung haben wollt für eure Leute in eurem Ort, dann gebt ihr uns das gescheiteste Grundstück, das irgendwie verfügbar ist. Und das gebt ihr uns auch zu einem so günstigen Preis, dass wir den Leuten dann nachher auch ein relativ günstiges Wohnen anbieten können.
Wie muss man sich das vorstellen? Also das heißt, ihr kauft dann nicht das fertige Quartier, was dann schon entwickelt wurde, sondern ihr stellt eine, also ihr kauft das Projekt, bevor es schon entwickelt ist, oder wie?
Genau, wir kaufen oft sehr früh. Das heißt, Projektentwickler kommen auf uns zu oder auch Betreiber mit einem Projekt, stellen uns das Projekt vor. Oft können wir auch noch mitwirken, Tipps geben. Wir haben halt viel Erfahrung in dem Segment. Ich bin ja keine One-Man-Show. Ich habe ein super Team. Ich habe eine super Kollegin, Melanie Kügler, die arbeitet schon länger bei der Aachener als ich selbst. Die hat vor allem sehr große Immobilienexpertise. Und dann, wenn der Projektentwickler die Baugenehmigung bekommen hat und wir den Mietvertrag mit einem Betreiber abgeschlossen haben, in dem Moment gehen wir mit dem Projektentwickler zum Notar, schließen den Kaufvertrag. Das heißt, der hat einen sicheren Abnehmer für sein Produkt. Mit einem Kaufvertrag mit der Aachener Grundvermögen kriegt er in der Regel auch bei fast jeder Bank eine gute Zwischenfinanzierung. Er baut fertig. Wir begleiten das durch ein Monitoring. Ja, da tauchen wir schon auch hin und wieder auf der Baustelle auf, gucken, dass das auch alles so verbaut wird, wie wir es in der Baubeschreibung verabredet haben. Und in dem Moment, wo der Betreiber drin ist und seine erste volle Miete zahlt, dann übernehmen wir das Objekt, dann fließt der Kaufpreis und der Grundbuchumschreibung erfolgt und wir werden dann Eigentümer und gehen dann mit unserem eigenen Asset-Management und mit unserer eigenen Liegenschaftsverwaltung drauf auf
das Objekt. Ja, spannend. Manuel, du hast gerade einen feurigen Vortrag zum Thema KI und also eigentlich so, was kommt in der Zukunft an Technologie auch auf uns in der Branche zu? Du hast gerade am Anfang gesagt, ihr kommt ursprünglich mehr auch aus dem Retail-Technology-Bereich, den ihr euch mit der ACX anschaut. Was siehst du für Trends, wenn wir jetzt mal auf das Thema Gesundheitspflegemobilien schauen?
Ich glaube, es ist schön, es leuchten, jetzt haben wir hier noch die Glocken vom Kloster noch schön. Ja? Das ist toll, wenn man so einen Live-Podcast macht. Ne? Ganz geil eigentlich. Wie bestellt? Ne? Ich glaube, wenn wir uns das Jahr 2022 in den Herbst reinschauen, war das erste Mal, dass wir künstliche Intelligenz in der Tagesschau hatten. Überall. Ja, das heißt, es war das erste Mal, wo wir eine, eigentlich mal ganz ehrlich, 70 Jahre alte Technologie, ja, der Turing-Test wurde in den 50ern erfunden, auf einmal da hatten. Ja, wir hatten es auf unserem Handy und konnten auf einmal tolle Prompts machen. Wir sind jetzt Mitte 2024. Und wir haben hier eine unglaubliche Möglichkeit in der generativen künstlichen Intelligenz für die Pflege. Okay. Ja? Und hier sehen wir auch in den Tickets, die momentan bezahlt werden, auch in den Investments, die eben auch reinfließen. Also das sind wirklich Ticketgrößen jenseits der 20 Millionen Euro. Sehen wir eben, wir sind im Silicon Valley Style unterwegs. Ja? Wir sehen Themen, die nicht primär die Pflege betreffen, sondern die Ineffizienzen außenrum. Ja, und das ist eigentlich der Ursprung der Disruption. Ja, das heißt, wenn ein System nur ineffizient genug ist, ja, dann gibt es genügend Anlass für Startups, junge Unternehmen, dort eben auch reinzugehen und diese Ineffizienzen einfach rauszuspülen. Ja, und was wir eben auch sehen, ich glaube, wir werden einen enormen Durchbruch in der Diagnostik haben, einen enormen Durchbruch in der Pflegedokumentation und eben in den Assistenzsystemen. Gar nicht die Robotik, da glaube ich, das ist noch sehr, sehr viel Zukunft, ja. Aber eben in genau diesen Assistenzsystemen für Medikamenteneinnahme, Kommunikation mit den Angehörigen und. Also da diese drei Trends sehen wir gerade. Und da sind allein die ich heute eben auch vorgestellt habe, ja, sind jenseits der 400 Millionen Euro in den letzten 2 Jahren reingeflossen.
Du hast auch Mio vorgestellt, das fand ich ganz gut. Der Jasper Böckel, der war nämlich jetzt vor kurzem auch bei mir im Podcast. Also wenn die Folge hier online geht, dann ist die mit dem Jasper auf jeden Fall schon draußen. Das war sehr spannend, weil der auch mal aus Gründersicht erzählt hat, okay, wie war das jetzt für ihn? Ich meine, die haben jetzt nicht 100 Millionen bekommen, aber immerhin 10 Millionen, was für die Produkt für die stationäre Pflege.
Ein enormer Betrag, ja. wirklich. Also normal, wir haben Tickets von vielleicht mal 3-4 Millionen Euro für eine Serie. Was Mio da gemacht hat, ist unbeschreiblich geil. Ja. Wahnsinn. Ja.
Aber er hat natürlich auch gesagt, im ersten Moment ist das natürlich ein Highlight in der eigenen unternehmerischen Laufbahn, aber danach kommt auch sofort der Druck, weil die Investoren, die wollen ja dann irgendwann das Geld auch verzinst und wieder verzinst zurückbekommen.
Genau.
Und dann kommt der Druck, da auch wirklich zu wachsen und eine gute Lösung zu haben. Und von daher, also ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen. Also nur weil es heißt, da fließen jetzt ein paar hundert Millionen in so eine Branche rein. Das ist jetzt nicht geschenktes Geld, sondern da soll natürlich irgendwann auch natürlich ein Return kommen. Aber ich meine, man hat oft genug gesehen, Silicon Valley ist das Vorbild, solche Returns, solche Renditen, die können dann eben auch kommen. Wie ist denn das für euch? Investiert ihr generell eher dann, also könntet ihr auch in solche Sachen wie in Mio zum Beispiel investieren? Ja. Könnt ihr euch das vorstellen oder sagt ihr, okay, jetzt hast du schon beantwortet, oder sagt ihr, ihr macht eigentlich nur so PropTech-Themen?
Das ist das gleiche Thema oder wovon ich eben berichtet habe, die Aachener Grundvermögen kommt halt vom Retail. Und das muss ich in so einer Organisation dann ja auch erstmal nach und nach durchsetzen. Die Idee, dass sich die Verhältnisse auch verändern, dass auf einmal auch andere Assetklassen eine größere Bedeutung bekommen und damit möglicherweise dann halt aber auch Investitionen in die digitalen Möglichkeiten auch der Pflegewelt, ne, oder auch der Welt des betreuten Wohnens. Wir drei, zu uns beiden gehört noch der Nico Schröder da, der Mitgeschäftsführer von Manuel in der ACX. Wir drei gucken uns immer schon auch mal digitale Startups an und bearbeiten dann mal den Beirat, mal dann die Geschäftsführung, mal den Aufsichtsrat. Und ich bin mir ganz sicher, dass dann in nächster Zeit auch irgendwann mal das erste Investment in dem Bereich erfolgen wird. Oder, Manuel?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn wir uns den Markt eben angucken, da gab es tolle Investments, da gab es tolle Player. Ja. Aber ich glaube, den Durchbruch, den haben wir jetzt. Ja. Durch das, dass wir eben nicht, wie du gesagt hast, es ist auch nicht immer gut, zu früh Investoren mit dabei zu haben. Ja. Ja, wie gesagt, weil die wollen Rendite sehen. Aber was wir eben sehen, ist, dass die Geldtöpfe auf sind, ja. dass Investoren sich bewusst für Pflegeinvestitionen, also für Care-Tech-Investitionen entscheiden. Und dass dieser Markt offen ist. Das heißt, dass dieser Markt jetzt eben auch für sehr gute Gründerinnen und Gründer extrem interessant ist. Ja. Und somit wird auch genau dieser Markt für uns auch wieder interessant. Ja. Und was wir auch mit Startups wie Mio oder Patient 21 oder Patient 21 sehen, da entstehen Betriebssysteme. Es entstehen Betriebssysteme der Pflege. Ja. Und muss es eben so sehen, jedes Investment von uns, das uns hilft, Nummer eins, die Pflege, also unser Kerngeschäft hier, besser zu verstehen, ja, dieses Kerngeschäft wachsen zu lassen und aber vielleicht auch neue Geschäftsmodelle zu diesem Kerngeschäft zu entwickeln und zu sehen, hilft uns, ja, genau mit dieser Leidenschaft, wie Martin, ja, das eben mit seinem Team bespielt, hilft uns, ja, genau auch mit dieser Leidenschaft in dieser Szene zu wachsen, ja, und unser Footprint hier eben auch weiter zu vergrößern.
Mhm. Habt ihr denn auch in diesem Schnittstellenbereich, also so zwischen PropTech und Age Care, HealthTech, wie auch immer man jetzt diese Bereiche nennen möchte, seht ihr da auch interessante Investmentthemen? Also ich habe zum Beispiel hier einen Gründer kennengelernt, die nennen sich Veli, den habe ich immer noch nicht im Podcast gehabt. Die machen im Prinzip so basierend auf Smart Meters, also Strom-Wasserverbrauch, machen die Abweichungsanalysen. Und wenn dann zu lange jemand eben nicht auf Toilette war zum Beispiel, der Wasserverbrauch zu niedrig ist, dann gibt es eine Warnmeldung, hey, schau doch mal in dieser Wohnung in der betreuten Wohnanlage nach.
Du hattest neulich jemanden im Podcast, der kam eigentlich irgendwie aus der Digitalisierungsszene, der für so einen ambulanten Pflegedienst jetzt, wie der jetzt Personal sucht oder so, der hat das beschrieben. Das fand ich total interessant und das fand ich heute auch eins der interessantesten, was du vorgestellt hast, die quasi ganz andere Methoden anwenden über digitale, über soziale Medien, um Mitarbeiter. Ja, das fand ich extrem spannend und eine Investition in sowas, das könnte ich mir vorstellen, weil das auch für unsere Betreiber Mehrwert bringt. Wenn wir mit denen vernetzt sind, vernetzen wir unsere Betreiber damit. Ja, und dann haben nämlich wir oder unsere Betreiber vielleicht ein kleineres Problem, gute Mitarbeiter zu bekommen, als sie das heute haben. Ja, wir unterstützen schon da, hier und da, wo wir können, mit ausländischen Pflegefachkräften oder was auch immer. Aber die Lösung fand ich extrem spannend und das wäre möglicherweise auch was wir uns auch mal angucken.
Und ich glaube, genau darum geht's, Martin. Genau das, und du hast es auf den Punkt gebracht. In einer Welt, in der wir Investments machen, ja, die Welt der Immobilie, des Betreibers, ja, oder allen Playern besser machen, ja, haben wir eine bessere Pflege. Haben wir Menschen, denen es besser geht im Leben. Das ist eine ganz einfache Sache. Das heißt, jedes Investment von uns, ja, was in diese Richtung geht, macht das Leben von Menschen besser. Und ja, Schnittstellenthemen wie PropTech, ja, die gucken wir uns an, ja, das finden wir interessant, aber wir denken hier schon auch, und das haben wir halt eben, das liest ja eben sehr schön aus dem E-Commerce und eben aus dem Retail, wir denken halt hier sehr gerne in Plattformen, wir finden Plattformen total toll, ja, und wir finden eben externe Impulse von anderen Branchen, ja, die jetzt auf die Pflege wirken, ja, wie zum Beispiel, ja, also stell dir vor, du würdest Pflegekräfte rekrutieren wie eine Werbeagentur, ja. Das mag vielleicht am Anfang ein bisschen awkward, ein bisschen weird irgendwie sein, ja, aber am Ende des Tages ist es genau das, es ist frischer Wind von außen, ja. Ich sage nicht, dass wir da rein investieren, ja, aber schon alleine der Prozess, dass wir uns aktiv damit beschäftigen, dass wir aktiv rausgehen in den Markt, dass wir aktiv auch Players suchen, ja, die irgendwie anders denken, ja, das ermöglicht uns, wie gesagt, den Markt besser zu verstehen, ja, das bedeutet auch für uns, dass wir auch mit unseren Partnern, ja, den Betreibern oder auch den Bauträgern ganz anders diskutieren können, ja, und auch wirklich auf Augenhöhe unterwegs sind. Und ich glaube, das ist wirklich der große Unterschied, ja. Martin und sein Team suchen Betreiber mit genau dieser Leidenschaft für eine Sache, wie wir Gründerteams suchen bei der ACX.
Ja, gleichzeitig suchen ja aber auch die Betreiber nach Möglichkeiten, Investoren, die ebenfalls mit Leidenschaft bei der Sache dabei sind, weil meistens sind es ja wirklich rein finanziell geprägte Transaktionen und ich glaube, die meisten erhoffen sich gar nicht von ihren Investoren, also korrigiere mich, wenn ich jetzt sage, völlig falsch liege, dass die auch sogar noch schlaues Geld mit an Bord bringen und dann auch als Sparringspartner agieren, sondern ich kann mir vorstellen, dass man da immer eher denkt, okay, das sind halt die klopfen einmal im Jahr an, fragen, wie es geht, weil sie halt wissen wollen, ob im nächsten Jahr noch die Miete kommt und viel mehr kommt da nicht. Und du hast ja am Anfang gesagt, okay, stationäre Pflege ist eben gerade ein gewisses Risiko, weil man eben aufgrund dieser Personalsituation nicht weiß, ob diese Einrichtungen wirtschaftlich betrieben werden können. Und wenn ihr jetzt eine Lösung habt, um wieder mehr Personen in so eine Einrichtung zu bringen, Pflegepersonal zu akquirieren, indem ihr eben entweder durch Technologie-Empfehlungen glänzt oder eben, weil ihr einen Podcast gehört habt mit dem Konstantin Österreich von Archimed, der dann erklärt hat, okay, wie eigentlich Recruiting im Jahr 2024 funktionieren sollte, nämlich wie eine Art Vertriebsprozess, dann eröffnet das ja auch für euch und dann wiederum eure Betreiber ganz neue Möglichkeiten.
Also ich will und ich kann auch gar nicht schlecht sprechen über unsere Mitbewerber. Mit vielen von denen sind wir wirklich auch freundschaftlich verbunden, tauschen uns regelmäßig auch beim ZIA, wo wir im Ausschuss Gesundheitsimmobilien regelmäßig zusammenkommen, aus, tauschen uns aber auch zwischendurch aus. Wenn irgendjemand ein Problem mit einem Betreiber hat oder hat ein Angebot mit einem Betreiber, dann rufen die bei mir an. Klar, die wissen, dass ich mehr oder weniger der Bestvernetzte in der Szene bin. Da sind wirklich auch viele gute unterwegs. Auch viele, die jetzt bei den Insolvenzen, bei den Betreiberinsolvenzen den Kopf hingehalten haben, dann Incentives an neue Betreiber gezahlt haben, neue Betreiber rekurriert haben für die Betriebe, sodass es weitergehen konnte bei vielen. Also aber na klar freuen wir uns auch, wenn auch mit dieser Veranstaltung, das muss man wirklich sagen, das war genial von Georg Heinze, als die das Segment hier bei der Aachener aufgemacht haben, direkt diese Veranstaltung hier zu initiieren, die ist schon was ganz Besonderes. Und auch das trägt natürlich dazu bei, dass wir so wahrgenommen werden, wie wir im Markt wahrgenommen werden. Ich glaube, was uns auch auszeichnet, dass wir einfach neugierig bleiben. Ich bin, glaube ich, einer der einzigen Investoren, der im September zu einem ganz tollen Digital-Summit eingeladen ist in Dessau. Da bin ich auch richtig stolz drauf und da freue ich mich auch riesig drauf. Aber wir haben uns ja kennengelernt im Zukunftssalon in Berlin. Ich bin natürlich auch mit Stefan Arendt und Olaf Seelbach regelmäßig im Austausch, auch im Austausch zu Startups. Ja. Und dass wir da, wir mal geben wir Impulse, aber viel öfter sind wir einfach auch mit einem offenen Ohr da und hören zu. Und das macht, glaube ich, schon auch einen Teil der DNA bei uns aus.
Ich bin nun auch öfter auf verschiedensten Veranstaltungen und höre da auch ganz genau zu, auch was man da so im Publikum manchmal spricht. Und ja, zwischenzeitlich, gerade letztes Jahr, hat einen das alles ein bisschen mutlos gemacht. Also wenn man dann hört, okay, ich bin jetzt hier Tech-Gründer, ich bin in der Pflegebranche und auf einmal reden alle davon, was hier für eiskalte Zeiten angebrochen sind und dass das alles nur noch schlimmer wird und so weiter. Das macht natürlich auch ein bisschen Sorge. Das fand ich heute hier ein bisschen angenehmer, also sehr, sehr eben zukunftsgerichtet, deswegen vielleicht auch Zukunftsgespräche. Wenn ihr jetzt mal in die Zukunft schaut, was macht denn euch da Hoffnung mit der Branche? Also negativ rumseiern, das kann ja immer jeder, aber was sind denn so ein paar Punkte, die euch vielleicht auch Hoffnung geben?
Also ein Hoffnungsträger sitzt hier heute mit uns am Tisch. Ich finde das ganz toll, was du für die Pflegeszene machst. Das ist modern, das holt junge Leute ab. Du hast einen frischen Wind, du hast einen unverstellten Blick auf die Sachen und fragst die Leute Sachen, die die sich untereinander nicht mehr fragen, weil sie gar nicht daran denken, das zu fragen.
Ich werde noch rot.
Das macht Spaß. Du, hier sind Betreiber, die, was weiß ich, Illa Senio, die habe ich im letzten Herbst kennengelernt, der Dominik Rommel macht eine sensationelle Arbeit im Landkreis Biberach. Ich habe noch nie so eine hohe Qualität bei Pflegeimmobilien oder betreuten Wohnimmobilien gesehen, bis ins letzte Detail. Der geht aber auch genauso mit seinen Mitarbeitern um, hat deswegen auch keine Mitarbeiterprobleme. Kaspar Pfister, den kannte ich schon, bevor ich bei der Aachener war, weil wir schon bei der Bank für Sozialwirtschaft miteinander gearbeitet haben. Die SWS, die unsere Residenzen betreiben. Es gibt so viele tolle Leute in der Pflegeszene. Und genau, man muss das wirklich kappen mit dem Negativtrend. Ein ganz großes Anliegen, ich formuliere es noch ein zweites Mal jetzt auch über den Äther: Die führenden Köpfe müssen sich zusammentun zu einer gemeinsamen Interessenvertretung und nicht immer dieses Jammern oder Bittstellen gegenüber der Politik, sondern da muss einfach mal der Politik auch gesagt werden, so Leute, und jetzt laden wir euch mal die Patienten vors Bundeskanzleramt, so wie die Bauern da ihren Mist abgeladen haben. Ja, und sorry, also nicht, dass da jetzt eine Gleichstellung mit unseren sehr geschätzten und geliebten Patienten oder Menschen, die wir versorgen, damit einfach bestimmte Weichenstellungen in Zukunft anders laufen, als sie bisher laufen.
Ich glaube, wir müssen uns, glaube ich, die Szene vorstellen, wie jemand, der Burnout hat. Also stell dir einfach mal vor, du hast Burnout, dann kommt so ein Eichhörnchen auf Koks zu dir her und sagt, du musst jetzt Yoga machen, du musst jetzt meditieren, du musst jetzt gesund werden, geh joggen, ja, mach irgendwas. Ah! Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Stell dir einfach mal eine Pflegebranche vor, die genau mit dieser Situation konfrontiert wird. Ich glaube, das war vor 2 Jahren noch so. Ja, vielleicht war es auch letztes Jahr noch so. Was ich jetzt aber sehe, ist, dass man auf einmal in einen Dialog kommt. Ja, dass man auf einmal in einen Dialog kommt und man auch ein Stück weit auch in dieser schönen disruptive Ansatz, dass man jetzt auf einmal reden kann, was vielleicht nicht so gut läuft, ja, dass man jetzt auch ein Stück weit vielleicht auch einfach eingesteht, was man selber nicht so gut macht, ja, und auf einmal irgendwie dran steht und sagt so, ja, du hast völlig recht, das ist völliger Humbug, ja. Und jetzt kommt das ins Spiel, was Martin jetzt sagt. Und vielleicht sind wir jetzt als Branche eben auch fähig, ja, auch besser zu formulieren, was uns wichtig ist. Wir sind gut im appellativen Charakter. Ja. Appellative Parolen können wir wahnsinnig gut. Aber ich glaube, es kommt jetzt eben jetzt genau da, zu sagen, ja, ich habe Burnout, ja, mir geht's nicht gut und ich habe jetzt hier einen Plan, wie ich denke, dass ich aus diesem Burnout rauskomme. Und genau dieser Dialog, den sehe ich jetzt seit einem Jahr, eineinhalb. Und dieser Dialog tut gut.
Gutes Schlusswort.
Gutes Schlusswort. Ich würde sagen, Dankeschön für eure Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Gespräche vertiefen wir auf jeden Fall gleich noch beim Essen, würde ich sagen. Und ja, Dankeschön, dass ich hier sein darf. Dankeschön, dass ihr da wart.
Immer wieder gerne.
Christoph, es war mir eine Freude.